Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese den Predigtabschnitt aus Markus 1, die Verse 40 bis 45. Und es kam zu ihm ein Aussätziger, der bat ihn, kniete nieder und sprach zu ihm, willst du, so kannst du mich reinigen. Und es jammerte ihn, und er streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach zu ihm, ich will's tun, sei rein. Und sogleich wich der Aussatz von ihm und er wurde rein. Und Jesus drohte ihm und trieb ihn alsbald von sich und sprach zu ihm, sieh zu, dass du niemanden etwas sagst, sondern geh hin und zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, was Moses geboten hat, ihnen zum Zeugnis. Er aber ging fort und fing an, viel davon zu reden und die Geschichte bekannt zu machen, so dass Jesus hinfort nicht mehr öffentlich in eine Stadt gehen konnte, sondern er war draußen an einsamen Orten, doch sie kamen zu ihm von allen Enden. Herr, segne du mein Reden, unser Hören und Verstehen. Amen. Liebe Gemeinde, der heutige Predigttext will auf den ersten Blick so gar nicht zu einer Kindertaufe passen. Aber wir werden in meiner Auslegung hoffentlich etwas sehen und hören davon, dass auch diese Geschichte ganz viel mit uns und auch viel mit unseren Kindern zu tun hat. Man muss sich nämlich ständig um sie kümmern und ihnen ein Fläschchen geben, damit sie lieb und brav sind. Wenn es aber irgendwie zu langweilig wird, haben wir dort einen kleinen Raum, wo die größeren Kinder auch gerne dann spielen können und nicht dem alten Mann da oben zuhören müssen. Jedenfalls die Geschichte, die wir heute Morgen gehört haben, die hat viel mit uns Menschen zu tun, wie wir miteinander umgehen sollen, aufeinander aufpassen. Und so habt ihr das ja auch in euren Fürbitten gerade eben und auch in den Worten, die wir zum Eingießen des Wassers gehört haben, zum Ausdruck gebracht. Für die Kinder da zu sein, füreinander da zu sein. Und wir haben schließlich heute Morgen auch Mediziner unter uns und da passt diese Heilungsgeschichte eigentlich doch ganz gut. Und ich möchte jetzt einmal versuchen, dass wir uns hineinversetzen mit etwas Einfühlungsvermögen in diese Situation jenes Kranken, jenes Aussätzigen, der da zu Jesus kommt, niederkniet, ihn bittet und zu ihm spricht, willst du, so kannst du mich reinigen. Das Ganze fängt ganz harmlos an. Erst ist da ein Fleck auf dem Rücken oder am Arm, nicht weitere Beachtung wert. Vielleicht ein Sonnenbrand, denkst du, eine Allergie oder so etwas. Eine ganz kleine Unruhe stellt sich ein. Aber die Arbeit, das Leben geht weiter wie zuvor. Nur dass dieser Fleck einfach nicht wieder weggeht, nicht verschwindet. Und nur durch Zufall bemerkst du irgendwann, dass dieser Fleck gefühllos geworden ist. Du empfindest keinen Schmerz, keine Reaktion. Das ist wie ein Stück totes Fleisch an deinem Körper. Und nun steigert sich die kleine Unruhe in dir. Und mit jedem neuen Fleck wird das Gespenst der Angst größer. Und schließlich wird aus der Unruhe Todesangst. Denn du weißt jetzt, der kleine Fleck auf dem Rücken oder auf dem Arm, das war der Anfang vom Ende. Denn die Diagnose heißt Aussatz. Und Aussatz bedeutet, das Ende kommt nicht zuletzt, sondern das Ende kommt viel früher. Denn du wirst ausgestoßen, ausgesetzt aus der Gemeinschaft der Lebenden. Und alles, was dir das Leben lebenswert machte, das wird dir genommen. Du wirst lebendig begraben. sozusagen. In Palästina zur Zeit Jesu, da wurde ein Aussätziger tatsächlich ausgesetzt. Er musste das Dorf oder die Stadt verlassen, lebte in irgendwelchen Höhlen oder Tälern irgendwo draußen. Dort hausten die Aussätzigen, wo sonst niemand hinkam, wo nachts die Schakale heulten. Und sie mussten sich auch äußerlich als Aussätzige kenntlich machen, zerrissene Kleider tragen, ungeschnittene Haare. Und sollte tatsächlich einmal ein Mensch sich dorthin verirren, wo die Aussätzigen hausten, so hatten die schon von Weitem zu rufen, unrein, unrein und Lärm zu machen mit lauten Klappern und Rufen. Denn solche Angst hatte man vor der Ansteckung. So war man als Aussätziger eigentlich lebendig tot. Man war exkommuniziert aus der Gemeinschaft, ausgestoßen, kein wirklicher Mensch mehr. Und nicht nur das, es war auch von jeglichem Trost, war man ausgeschlossen. Es gab niemand mehr, der sich um einen gekümmert hat. Keine Diakonie, keine Seelsorge. Allenfalls andere Aussätzige, Schicksalsgefährten, Leidensgemeinschaft. Das hat es möglicherweise gegeben. Aber vom Leben der Familie oder des Dorfes war man ausgesetzt, ausgeschlossen. Und an einem Gottesdienst durfte man schon gar nicht teilnehmen, weil sie als unrein galten. Wenn wir uns das vor Augen führen, dann ahnen wir, was diese Geschichte von diesem Aussätzigen, der da zu Jesus kommt, wirklich bedeutet. Sie erzählt nicht davon, dass ein Mensch ein bisschen krank war und wieder gesund geworden ist, sondern erzählt davon, dass ein Ausgestoßener über seine Grenzen hinausgeht und in die Gemeinschaft zurückkehrt, in der Hoffnung, dass ihm Heilung widerfährt. Er tut also etwas, was äußerst ungewöhnlich ja sogar untersagt worden wäre unter normalen Umständen. Und sie erzählt diese Geschichte im Grunde die Geschichte einer Auferstehung. So wie ich vorhin das Symbol der Taufe erklärt habe. Und wenn einmal das Wunder geschah, dass einer gesund wurde, dann musste er sich den Priestern zeigen, die mussten das bestätigen, damit er auch wieder zur Gemeinschaft gehören konnte und dann konnte er auch wieder an Gottesdiensten teilnehmen. Also es ist im Grunde die Geschichte eines Menschen, der tot war, ausgestoßen, begraben, beerdigt, außerhalb der Gemeinschaft und wieder auferstanden ist von den Toten, zurückgekehrt ist ins Leben, zurück in die Gemeinschaft. Und das ist jetzt für uns das Spannende, wie können wir diese alte Geschichte auf uns heute 2000 Jahre, nachdem sie sich zugetragen hat, übertragen? Was haben uns die Worte des Evangelisten Markus heute noch zu sagen? Und ich möchte zwei Möglichkeiten vorschlagen, wie man diese Geschichte auf uns heute übertragen kann. Und zwar, indem wir uns wieder hineinversetzen in eine der beiden handelnden Personen oder uns neben sie stellen und schauen, was das für uns heute noch bedeuten kann. Die erste Möglichkeit, wie man diese Geschichte heute lesen kann, die möchte ich die diakonische Lesart nennen. Da stellen wir uns sozusagen neben Jesus und wenden uns dem zu, der Hilfe und Heilung braucht. Solche Menschen hat es in der Geschichte immer wieder gegeben. Menschen, die in Gebiete, wo sich sonst niemand hingetraut hat, hineingewagt haben und Hilfe gebracht haben. Eine Ärztin und Nonne, Ruth Pfau heißt sie, die ist tatsächlich zu unzähligen Aussetzungen oder wie man heute sagt, Leprakranken in Pakistan gegangen und hat dort gewirkt. Und sie hat so eine Art Bekehrung erlebt durch diese Begegnung mit den Aussätzigen. Und von da an hatte ihr Leben nur noch ein Ziel, diesen ausgestoßenen Menschen zu helfen, ihnen ihre Würde und ihre Hoffnung wieder zurückzugeben. Sie hat für all ihre Bemühungen nicht nur eine kleine, kurze Geschichte aufgeschrieben, sondern ein ganzes Buch von den vielen kleinen Schritten, die nötig waren, um der Krankheit hier und da die Stirn zu bieten und sie vielleicht sogar auch zum Stillstand zu bringen. Ein Buch, mit vielen Rückschlägen, die sie erlitten hat, bis sie eine Therapie aufbauen konnte, die den teilweise geheilten eine Beschäftigung damit einen neuen Lebenssinn ermöglicht hat. Aber ein Buch, wo auch jede Seite von der heilenden Kraft unserer Geschichte inspiriert war, von dem Zorn Jesu über die schreckliche Krankheit, von seinem Mitleid mit dem Kranken und von dem festen Willen, ihn nicht sich selbst zu überlassen, sondern ihn in die Gemeinschaft der Menschen, in die Gemeinschaft des Volkes Gottes zurückzuholen. Mag sein, dass wir jetzt die Achseln zucken und sagen, na ja, schön, wenn so eine Frau, Ruth V. oder ein Albert Schweitzer, wenn die solche Berufung hatten. Aber zum Glück gibt es ja bei uns keine Aussätzigen. Da müssen wir uns nicht drum kümmern. Aber so einfach können wir uns das nicht machen. Denn auch bei uns gibt es eine andere Form von Aussätzigen, die zeitlich oder räumlich gar nicht weit weg sind, sondern mitten unter uns. Ich möchte ein paar Beispiele geben. Menschen in unserer Umgebung, die Frau aus der Nachbarschaft, die vielleicht schon seit Jahren es nur noch bis zum Gartentor schafft. Zwar kommt die Tochter einmal die Woche und hilft ihr, aber sonst ist sie immer allein. Niemand spricht mit ihr. Sie hat keine Ansprache, keine Zuwendung. Ist das nicht auch eine Form des Ausgesetztseins, des Isoliertseins? Ein früherer Arbeitskollege ist endgültig dem Alkohol verfallen. Man sieht es ihm an. Man riecht es, wenn er leicht wankend neben dir an der Bushaltestelle steht und über alles schimpft. Und insgeheim bist du froh, dass im Bus nicht zwei Plätze nebeneinander frei sind und du etwas Abstand zu ihm halten kannst. Befällt uns da nicht auch manchmal ein Zorn, wenn wir so einen lebendig Begrabenen treffen? Zorn ist nicht immer schlecht, wenn daraus die Idee erwächst, etwas Gutes zu tun. Eine Idee, die eine Hilfe anbieten könnte. Zorn in kreative Ideen zur Hilfe umwandeln. Und das Besondere an Jesus ist, dass er das Elend sieht, auf sich zukommen sieht und es an sich herankommen lässt. Dass er dieses Tabu nicht respektiert, dass er mit dem Aussätzigen nichts zu tun haben sollte. Ich stelle mir vor, als der ankam, sind alle anderen weggelaufen. Aber Jesus bleibt stehen und hat ihn erwartet. Er hat die Regeln genauso gebrochen wie dieser Aussätzige selbst. Das heißt es, diese Geschichte diakonisch zu lesen. Genau hinsehen bei Menschen, für die man vielleicht normalerweise nur ein paar abschätzige Bemerkungen übrig hätte. Dass wir uns nicht abfinden mit den Ungerechtigkeiten in unserer Welt, frei nach dem Motto, wie gut, dass es mir gut geht. Sondern dass wir auch dann und wann unsere Hand ausstrecken und Hilfe anbieten. Zum Glück gibt es das ja auch unter uns, diese spontane und weltreichende Hilfsbereitschaft, die man immer wieder feststellen kann, wenn irgendwo eine Katastrophe passiert ist. Jede wirksame Hilfe fängt aber damit an, dass jemand die Tabus ignoriert und sich über die Regeln und die gesellschaftlichen Ordnungen vielleicht auch einmal hinwegsetzt. Einer fängt an, die ungeschriebenen Gesetze der Ausgrenzung zu ignorieren. Und die Diakonie überwindet Grenzen. Diese Einsicht muss unter uns lebendig bleiben. Und für uns als Christen gilt das einmal mehr. Und daran erinnert uns alle auch der Taufspruch, liebe Hella und Malte, den ihr für eure kleine Rosalie ausgewählt habt. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Weil es braucht diesen Geist der Kraft, der keine Furcht kennt, sondern der uns mutig macht. Der uns mutig macht und stark auch den Aussätzigen und Kranken in dieser Welt mit ihnen in Kontakt zu treten und ihnen in Liebe und Besonnenheit zu helfen. Ein Arzt, eine Ärztin, eine Krankenschwester, ein Pfleger, die könnten nicht helfen und ihren so wichtigen Dienst tun, wenn sie ständig Angst hätten vor Krankheiten oder Ansteckung. aber mit Besonnenheit und Liebe und den professionellen Vorsichtsmaßnahmen natürlich auch, die daraus resultieren, da geht es eben gut und da können wir froh und dankbar sein. Das bringt mich zur zweiten Lesart, diesen Text zu verstehen. Ich möchte sie die evangelische Lesart nennen. Und diese Lesart lädt uns ein, uns neben den Kranken, neben den Aussätzigen auf seine Seite zu stellen. Zugegeben fällt mir das etwas schwerer. Denn wer möchte schon gern zu den Ausgestoßenen dieser Gesellschaft gehören? Wer möchte schon gerne mit denen irgendetwas zu tun haben? Aber doch haben viele von uns auch so etwas schon einmal erlebt. Eine schwere, vielleicht eine unheilbare Krankheit. Die unerwartete Kündigung des Arbeitsplatzes. Der Verlust eines lieben Menschen. All das kann dazu führen, dass man in die Isolation kommt. Denn plötzlich sind wir allein, weit entfernt vom Kreis derer, bei denen alles so glatt und gut läuft. Vielleicht war es auch mein eigener Fehler, eine Schuld, die ich auf mich geladen habe und die ich nicht im Handumdrehen wieder gut machen kann, die sich wie eine trennende Mauer zwischen mir und meinen Mitmenschen geschoben hat. Und dann bin ich ausgeschlossen aus dem Kreis des Lebens. So fühlen wir uns dann. Und vielleicht haben wir in solch einer Lage nicht einmal mehr die Kraft, unsere Hand auszustrecken und um Hilfe zu bitten, niederzufallen und zu sagen, rühr mich an. In den Psalmen gibt es ganz viele Worte, die solch ein Lebensgefühl beschreiben. Mit mir ist es aus. Die Kräfte schwinden mir. Ich kann nicht mehr. Meine Freunde sind mir entfremdet. Sie wenden sich von mir ab. Meine Feinde zerreißen sich das Maul über mich. Ich bin im Elend gefangen und ich finde keinen Ausweg mehr. So betet der Psalmist. Können wir uns im Bild dieses angstbeladen, nach Hilfe schreienden Menschen wiedererkennen? Sicher nicht jede und jeder von uns, aber mancher von uns doch. Und wer so etwas einmal erlebt hat, der vergisst es nicht so leicht. Darum freut es mich umso mehr, dass in den Psalmen aber dann auch dieses Wort steht, der Tauschspruch vom kleinen Hektor, den ihr, liebe Anna und Andrew, ausgesucht habt. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Das heißt, die Bibel sagt uns einerseits, dass wir im Grunde alle sehr verletzlich sind, alle sehr hilfsbedürftig sind. Egal, ob wir nun gerade oben auf oder wirklich ganz unten sind, wir sind alle angewiesen auf das Erbarmen und die Zuwendung unserer Mitmenschen, darauf, dass Gott an uns Wunder tut. Und das sagt uns die Bibel aber eben auch. Gott will Wunder tun. Gott will wunderbar an uns handeln, in unserem Leben handeln. Und dafür dürfen und sollen wir dankbar sein. Und das hat er bei der Geburt von Rosalie und Hector getan, denn jede Geburt ist einerseits eine Selbstverständlichkeit, aber andererseits immer ein Wunder. Und wir dürfen und sollen dankbar sein. Und darum feiern wir die Taufe. Noch dazu, wo heute Hochzeitstag ist. Das ist evangelischer Glaube. Zurück zu unserer Geschichte. Hier geschieht ein anderes Wunder. Ein Mensch wird geheilt. Er kehrt in die Gemeinschaft der Lebenden zurück. Er steht auf zu neuem Leben. Und das ist gewissermaßen auch ein Wunder der Geburt, eine Wiedergeburt. Er wird vom Neuen in die Gemeinschaft der Menschen hineingeboren, zurückgeboren, wenn man das sagen könnte. Und das ist kaum zu glauben, aber das Wunder ist wahr. Mehr noch, es lässt sich auch nicht mehr geheim halten. Es erzählt sich fort, immer weiter bis in unsere Zeit, bis zu uns. Der Geheilte konnte die Klappe nicht halten, er musste das allen erzählen. Und Jesus musste sich verstecken, weil er so viel Zuspruch bekam. Heute sind wir die Menschen, unter denen diese Wunder geschehen. Sonst wären wir nicht heute Morgen hier. Sonst würden wir nicht die Kinder taufen, die Rosalie und den Hector. Sonst würden wir nicht Gottesdienst feiern. Sonst würden wir Gott nicht singen. Sonst würden wir ihm nicht unsere Not klagen. Und wir würden nicht ihm für uns, für seine Hilfe danken. Und wir würden ihn nicht bitten. Wir würden nicht niederknien vor ihm und anrufen und darum bitten, dass er uns anrührt, so wie es jener Aussätzige getan hat. Aber das tun wir. Das tun wir immer wieder, weil Gott eben auch heute Wunder tut. Und da gehört für mich auch dazu, dass wir Menschen heute so einen medizinischen Standard haben, dass auch zu früh geborene Kinder, die gerade mal 2000 Gramm wiegen, eine reelle und gute Überlebenschance haben. Ich will am Schluss ein Gedicht von Marie-Louise Kaschnitz zitieren. Es heißt Auferstehung. Manchmal stehen wir auf. Stehen wir zur Auferstehung auf, mitten am Tage, mit unserem lebendigen Haar, mit unserer atmenden Haut. So beginnt das Gedicht von Marie-Louise Kaschnitz. Und manchmal geschieht so etwas auch unter uns, dass wir aufstehen zur Auferstehung. Einer war lange wie isoliert von den anderen, war ausgesperrt, hatte kaum Anteil am normalen Leben. Aber dann geschieht ihm diese Auferstehung. Er ist noch derselbe, aber er ist doch ein anderer geworden. Und was ihm geholfen hat, das kann er selbst gar nicht genau erklären. War es die ausgestreckte Hand? War es ein offenes Ohr? War es ein heilendes Wort oder ein freundlicher Blick? Was auch immer. Er steht auf zu neuem Leben. Davon erzählt die Geschichte. Und davon erzählen viele Geschichten auch in unserem Leben. Dass Gott auch heute noch Wunder tut unter uns. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.